Run on Trails, der Outdoor-Podcast mit Björn und Thomas.
Herzlich willkommen bei Run on Trails, dem Outdoor-Podcast mit dem lieben Thomas.
Mit dem lieben Björn.
Und heute noch einen Gast, die...
Ja, hi, ich bin Runa.
Aber wir müssen uns erstmal wieder einspielen. Björn, ja. Runa, ich grüße euch. Und weißt du, dieses Intro jetzt seit so vielen Monaten wieder zu hören, das ist ja Musik und Balsam für die Seele. Ich freue mich, dass wir endlich eine neue Folge auf die Reihe kriegen.
Ja, ich freue mich auch.
Schön, dass ich dabei sein darf. Ich bin selber sehr begeisterte Podcast-Hörerin, deswegen das erste Mal einen Podcast mit aufzunehmen, ist schon ein bisschen auch große Freude gewesen.
Und wahrscheinlich auch ein bisschen Aufregung. Und du bist vor allen Dingen bei der Premiere dabei, dass wir jetzt erstmals Run on Trails in der Kombination der Norden trifft den Osten aufnehmen.
Sehr schön.
Das stimmt.
Ne? Niedersachsen trifft Thüringen jetzt. Ich muss ja leider sagen, Niedersachsen. Ich habe immer gedacht, irgendwann hast du dann wieder Hamburg auf dem Ausweis, aber nee, es steht Niedersachsen drauf, aber ich habe mich dran gewöhnt.
Der musste halt noch ein paar Meter weiter nach rechts oder nach links, ja, je nachdem.
So ein kleines bisschen. Aber weißt du, Björn, dann verliere ich ja den Brunsberg und dann verliere ich die Heide und das kann ja nicht sein. Wir gewöhnen uns gerade so doll aneinander und ich sammle jetzt fleißig Höhenmeter mit einem Maximalanstieg von 41 Metern demzufolge. Nein, das gebe ich nicht so schnell wieder auf. Aber wunderbar, dass wir jetzt zu dritt zusammensetzen. Was haben wir heute für ein Thema, Björn? Verrat's mal.
Ja, heute geht es hauptsächlich mal wieder ums Radfahren. Nicht ums Laufen.
Er will ja raus.
Und wir haben mal wieder einen weiblichen Gast im Podcast.
Ja, das freut mich sehr, denn ich musste eine ganze Weile zurückscrollen, um den letzten weiblichen Gast bei uns zu finden. Und ich glaube, ich weiß es ehrlicherweise gar nicht mehr.
Das war die Lara, oder?
Ja, das war die Lara. Ja. Die grüßen wir hiermit nochmal ganz herzlich. Die hat in den letzten Monaten, seit der Podcast vergangen ist, auch nochmal eine spannende Reise durchlebt in verschiedene emotionale Richtungen, hoch und runter. Und wir hoffen, ihr geht's gut und die sportliche Karriere geht voran. Aber jetzt den Fokus auf dich, liebe Runa. Was treibt dich hier zu uns in dem Podcast?
Ich kann dich eigentlich versöhnlich stimmen. Ich hatte auch mal eine Zeit in meinem Leben, da bin ich sehr viel gelaufen und sehr gerne gelaufen. Und ich entdecke es tatsächlich auch gerade wieder für mich. Von daher, ja, es geht mehrheitlich ums Fahrradfahren. Aber ich habe tatsächlich auch, also in der Vergangenheit bin ich gerne und viel und auch im Wald unterwegs gewesen, zu Fuß. Von daher passt das, glaube ich, auch so ganz gut für alle Zuhörenden, die eher dem Laufen zugetan sind. Aber warum ich hier bin, ist, glaube ich, vor allem, dass ich gerne und sehr viel Fahrrad fahre und damit jetzt auch schon eine ganze Weile in Jena unterwegs bin und hier in der Community aktiv bin und auch das ein oder andere längere Rennen schon in der Vergangenheit gefahren bin. Und das fand der liebe Björn sehr interessant. Wir kennen uns auch schon tatsächlich eher übers Laufen.
Genau.
Und habe mich gefragt, ob ich darüber mal ein bisschen was erzählen will. Und das liegt mir natürlich sehr am Herzen, weil ich, Radfahren ist eine meiner Leidenschaften. Ich mache es gerne, ich erzähle gerne drüber. Deswegen bin ich heute hier.
Und, das freut uns sehr. Jetzt hast du das Thema Radfahren erwähnt. Ganz kurz, Björn. Das ist ja ganz allgemein ausgedrückt, Radfahren. Euch eint ja eine Gemeinsamkeit in der besonderen Ausgestaltung des Radfahrens. Ihr seid ja beide beim Gravel Club Jena federführend unterwegs, richtig?
Genau, also ich muss ganz ehrlich sagen, das ist eine der Dinge, die ich gerade leider nicht mehr so ganz so aktiv machen kann. Aber ja, dort haben Björn und ich eine ganze Zeit lang zusammen geguided. Wenn ich irgendwann mal wieder mehr Zeit dafür finde, dann ist das auch das Erste, was ich wieder anfange. Aber ja, ich besitze auch ein Gravelbike und bin da auch gerne mal in Gruppen unterwegs und so wie wir früher zusammen auch mal hier in den lokalen Laufgruppen zusammen im Wald gelaufen sind, sind wir auch mal schon eine Zeit lang zusammen im Wald Fahrrad gefahren, ich und der Björn.
Super, Björn, ich hätte dich unterbrochen. Entschuldigung. Ach,
ich hätte gesagt, dann stell dich doch einfach mal kurz vor für alle, die Runa noch nicht so intensiv privat kennen.
Sehr gerne. Ich bin Runa, 29 Jahre. Ich bin mittlerweile seit 2016 in Jena, bin in Thüringen aufgewachsen, in einem sehr, sehr kleinen Ort am Rand vom Thüringer Wald, so eine gute Autostunde von hier. Und mich hat damals das Studium nach Jena verschlagen. Und als Kind war ich schon immer viel draußen mit meinen Eltern. Also wir waren viel wandern, auch viel Radfahren, auch so Mehrtagestouren, viel mit dem Zelt unterwegs, also so das Draußensein und das draußen aktiv sein, das war auf jeden Fall schon immer Teil von meinem Leben. Und gar nicht mal so das ambitioniert Sportliche. Ich habe dann irgendwann im Gymnasium angefangen, Handball zu spielen. Das hat mir auch Spaß gemacht. Und das Draußensein hat mir dann aber so ein bisschen gefehlt, sodass ich einfach bei uns, wir haben direkt am Waldrand gewohnt, habe ich dann angefangen mit Laufen und bin dann darüber so als Jugendliche so ein bisschen ins Trailrunning auch reingerutscht. Habe das dann auch weitergemacht, als ich hier nach Jena gezogen bin. Die Zuhörenden, die Jena kennen, die wissen, hier kann man wunderbar in alle Richtungen laufen gehen, von der Stadt aus. Habe dann damals 2016 hier angefangen, Medizin zu studieren und habe das immer sehr genossen, einfach einen Ausgleich zu haben, viel draußen zu sein. Und ja, die meisten, die schon mal gelaufen sind oder das auch gerne machen, die wissen, da kommen immer irgendwann irgendwelche Wehwehchen dazu. Und ich hatte das natürlich auch und habe dann einfach so gedacht, okay, schon immer frustrierend, da tut dies weh, da tut jenes weh, ich brauche irgendwie noch einen anderen Ausdauersport, den ich viel und gerne machen kann, wo mich eben nicht diese ganzen Wehwehchen ständig plagen. Und habe mir dann 2019 gemeinsam mit meinem Partner, den ich im Zuge meines Studiums hier in Jena kennengelernt habe, haben wir uns beide zusammen ein Rennrad gekauft. Und also vor allem ich war direkt am Anfang schon Feuer und Flamme. Hier in Jena gibt es auch eine sehr schöne Rennrad-Community, in die ich da so reingerutscht bin. Ich hatte kaum das Fahrrad, da bin ich hier bei Gruppenausfahrten mitgefahren und war da direkt einfach Teil dieser Gruppe sofort und ja, bin da so unverblümt reingerutscht und dann auch direkt 2019 so ein erstes Jedermann-Rennen gefahren, ganz unvoreingenommen und hatte dabei aber so viel Spaß, dass ich dachte, okay, will das weitermachen und darüber hat sich so meine Liebe zum Fahrradfahren eigentlich entwickelt. Hab dann nochmal 2021 einen kurzen Ausflug ins ambitionierte Rennradfahren gemacht, war zwischenzeitlich mal mit einem Team auch in der Deutschen Radbundesliga unterwegs. Auch sehr schöne Erfahrungen. Ich glaube, ich habe da sehr viel übers Radfahren gelernt und über mich und über, leistungsorientierten Sport. Und hat dann aber auch für mich wieder festgestellt, okay, das ist ein netter Ausflug, das ist aber nicht langfristig mit meinen beruflichen Ambitionen als Ärztin vereinbar und ist auch, also die Essenz dessen, was mir am Radfahren Spaß macht, ist das Draußensein, das lange Draußensein und das habe ich dann zunehmend wiedergefunden, indem ich dann in die Richtung des Ultracyclings abgebogen bin und da bin ich gerade immer noch und das macht mir sehr viel Freude.
Da waren jetzt so viele Informationen drin in den Ausführungen. Vielen, vielen Dank dafür. Das müssen wir mal langsam aufdröseln. Wenn du sagst, 2019 hast du dir mit deinem Freund zusammen ein Rennrad, also jeder eins.
Ja, jeder eins. Ein Rennrad
gekauft. Obwohl, das ist ja auch interessant, so Bike-Sharing in der Beziehung.
Ja, das, zwischen uns liegen 25 Zentimeter. Ist schwierig von der Größe her, glaube ich.
Dann reden wir ja, Stand heute, über gerade mal 7 Jahre Raderfahrung. Wenn man mal so die Kinderfahrradzeiten außen vor lässt wahrscheinlich.
Das stimmt. Ich würde es nicht ganz außen vor lassen, weil ich glaube schon, dass diese Erfahrungen aus meiner Kindheit und Jugend da im Wesentlichen mit zu beigetragen haben. Also das war nicht nur so dieses Mal zur Eisdiele fahren, sondern ich weiß noch, dass ich auf meinem ersten Fahrrad über eine Woche 120 Kilometer zu meiner Oma gefahren bin, mit meinen Eltern zum Beispiel. Oder auch das Erste, was ich gemacht habe, nachdem ich mein Abi hatte, war den Nordseeküstenradweg von Amsterdam bis ans Ende von Sylt zu fahren. Also das war damals schon auch mit viel Fahrradfahren und mit viel Draußensein verbunden. Sicherlich so ein bisschen mehr so in Richtung Touring, aber das ist, glaube ich, schon die Grundlage. Aber ja, ich fahre sicherlich jetzt noch nicht so lange Fahrrad wie andere Leute, die im Radverein unterwegs waren.
Ja, okay, gut, dann hat sich meine Frage im Endeffekt erledigt, weil das Thema Radhandling und dass du gleich sofort in die Community gestartet bist und große Ausfahrten mit einer großen Gruppe gemacht hast. Für mich persönlich ist Fahren in der Gruppe immer eine Herausforderung gewesen. Ich habe das zwar sehr gerne gemacht, aber so Radhandling, Umgang mit anderen Menschen, die einem sehr nahe kommen beim Radfahren oder Rennradfahren, das war bis nicht nur Wani, das ist auch immer noch eine große Herausforderung für mich heute. Das wäre jetzt die verbundene Frage gewesen. Wie hat dich das, war das der Reiz, ganz am Anfang in so einer großen Gruppe gleich mitzufahren? Was hat dir da am meisten Spaß gemacht?
Ich glaube, ich habe schon immer so einen gewissen sportlichen Ehrgeiz und wenn ich dann sehe, okay, da kann ich was machen und da sind irgendwie schnelle Leute, dann will ich dann natürlich versuchen, irgendwie mitzuhalten. Das ist immer so der Antrieb eigentlich. Und dann habe ich halt gesehen, ich finde die Radcommunity in Jena, die ist sehr schön und die versucht zunehmend auch inklusiv zu sein und alle mitzunehmen. Aber am Anfang war das schon auch eine männlich dominierte Gruppe und ich hab das irgendwie entwickeln wollen, zu sagen, okay, hey, hier können auch Frauen mitfahren, das ist kein Hexenwerk, man kann sich da so rein entwickeln. Und dafür ist konkret der Schleudergang hier in Jena, so heißt diese Gruppe, auch sehr offen gewesen und die haben mich dann von Anfang an auch einbezogen. Und als ich gesehen habe, hey, das wird wahrgenommen, das ist irgendwie interessant, dass man die Gruppe so gestaltet, dass sowohl ambitionierte Fahrer und Fahrerinnen dort Anknüpfungspunkte finden und rennorientiert fahren können, als auch, dass man sagt, es ist ein Ort, wo Einsteiger, Einsteigerinnen lernen können, wie fährt man in der Gruppe, wie fährt man Windschatten. Als ich gesehen habe, hey, da gibt es offene Ohren für und die haben mich dann aktiv auch gefragt, ob ich das mitentwickeln möchte und da war ich sofort motiviert zu sagen, hey, ich will anderen Frauen auch zeigen, dass man Rennradfahren oder Fahrradfahren auf so viele Arten und Weisen machen kann, dass es cool sein kann, in der Community unterwegs zu sein.
Björn, hast du das auch so inklusiv wahrgenommen?
Also die Schleudergang hat sich auf jeden Fall zum Positiven, würde ich sagen, entwickelt. Von entweder du kommst hier mit oder du fährst alleine nach Hause von, wir haben jetzt drei Gruppen in drei verschiedenen Geschwindigkeiten, wo sich jeder dann versuchen kann reinzufinden und wir fahren los und wir kommen auch zusammen wieder an.
Ich frag das aus einem einfachen Grund. Wir haben ja jetzt gerade den 10. August, wenn wir aufnehmen. Gestern ist die Tour de France Femme zu Ende gegangen mit einem wunderbaren Finale, wie ich fand. Und einem Antritt von Frau Wollering am Ende, der mich einfach hat mit offenem Mund dastehen lassen. Und zeitgleich war ich am Samstag in Hamburg unterwegs bei einem Einsatz. Und direkt im Laden daneben war ein Event von Rose Bikes. Und die haben da irgendwelche Testräder und sowas ausgegeben. Und ich habe da ausschließlich Männer mit ihren Rennrädern vorfahren sehen und fand das total erschreckend. Dachte, wo sind denn die Mädels hier? Was soll das? Warum ist es in manchen Bereichen denn doch immer noch so stereotyp aufgestellt in verschiedenen Segmenten? Deswegen freut mich das gerade so, was ihr beide oder Rona ganz speziell, was du gerade erzählst. So, dass es da offensichtlich zumindest in einzelnen Bereichen eine immer größere Bandbreite und Offenheit an Angeboten gibt.
Ich denke auch, das ist, ich finde es eine sehr schöne Entwicklung. Und ich bin auch schon länger, als ich Rennrad fahre, bin ich Fahrradfan gewesen. Also ich habe immer die Tour irgendwie verfolgt, fand das immer cool. Und der Frauenradsport hat, also sowohl der leistungsorientierte Frauenradsport als auch der Breitensport hat, glaube ich, in den letzten Jahren eine enorme Entwicklung hingelegt. Und ja, es gibt immer noch, sagen wir mal, die alte Welt, alte Strukturen, Veranstaltungen, die weniger inklusiv sind, die da vielleicht auch noch nicht das Verständnis für haben. Und dann gibt es aber auch sehr, sehr schöne Entwicklungen, wo Rennen versuchen, eine 50-50-Verteilung in ihren Teilnehmenden herzustellen oder Angebote speziell für Frauen zu machen, um zu sagen, okay, hey, wir wollen, dass ihr Teil dieses Sports seid.
Ja, finde ich ganz wichtig und ganz toll. Und wenn ich mir uns anschaue jetzt, wir haben jetzt in den letzten Folgen, wenn es ums Ultracycling geht, immer Männer da gehabt. Wir haben den Jakob Tippelt da gehabt, wir haben zweimal unseren lieben Jürgen Löschner da gehabt, zwar mit unterschiedlichen Themen, aber zweimal, was fantastisch war. Und deswegen war ich sehr begeistert, Rune, als du zugesagt hast, weil ich dieses Thema Ultracycling, neben dem, was uns Lara erzählt hat, ganz gern auch nochmal aus einer weiblichen Sicht gern geschildert bekommen hätte. Was macht für dich die Faszination aus? Warum ist Ultracycling im Speziellen so eine Herzensangelegenheit für dich geworden, vielleicht auch?
Ich finde es eine ganz spannende Frage. Ich habe da in der Vorbereitung auch so ein bisschen drüber nachgedacht. Und ich glaube, für mich ist es nicht nur das Ultracycling, sondern, also bevor ich mich lange auf mein Fahrrad gesetzt habe, bin ich zum Beispiel auch schon lange gewandert. Die Leute, die Jena kennen, die wissen, es gibt die 100-Kilometer-Wanderung. Die habe ich 4-mal gemacht und schließe nicht aus, dass ich sie auch noch mehrmals machen werde, weil ich einfach dieses... ich würde es nicht Monotonie nennen, das klingt so negativ, aber so dieses repetitive Bewegungen draußen, mit sich vielleicht auch ein bisschen alleine sein, mit seinen Gedanken alleine sein, das ist was ich sehr gerne mache. Und ich weiß gar nicht mal so genau, woher das kommt. Jetzt so in den letzten Jahren, finde ich, ist es einfach ein extrem guttunender Ausgleich zu meinem Job als Ärztin, wo ich eben den ganzen Tag sehr nah an Menschen dran bin, an anderen Menschen, an auch lebensverändernden Entscheidungen und Momenten von anderen Menschen. Und dieses lange alleine sein ist für mich so ein Ausgleich, nah bei mir zu sein und einfach Zeit mit mir zu verbringen, Dinge zu verarbeiten, einfach so die Gedanken schweifen zu lassen. Und ich empfinde das jetzt nicht so als, also klar, es ist eine lange körperliche Belastung, aber ich finde, durch diese lange körperliche Belastung entwickeln sich ganz neue Möglichkeiten. Man findet erstmal raus, hey, was kann ich eigentlich? Und das mag ich da dran. Also das fand ich auch am Ultra-Running interessant. Das fand ich an diesen langen Wanderdistanzen interessant. Und das ist das, was mich am Ultracycling reizt.
Wo beginnt denn Ultracycling für dich, rein von der Distanz oder von der Stundenanzahl her?
Gibt da ja keine klare Definition. Manche sagen ab 200 Kilometer, andere sagen ab 300 Kilometer. Ich finde, eine ganz gut auslegbare Ansicht ist die von der Jana Kesenheimer, die Menschen, die im Ultracycling unterwegs sein werden, sie mit Sicherheit kennen, immer wieder angewendet wird, dass man sagt, es ist ein Ultracycling, eine Ultracycling-Distanz, wenn ich quasi eine Nachtschlaf skippen muss. Und das adaptiert sozusagen so ein bisschen daran, dass die Distanz ja sehr unterschiedlich sein kann, je nachdem, wie schnell ich fahre. Und das finde ich eigentlich eine ganz gute Definition. Also für mich würde ich so sagen, über den Daumen gepeilt, lege ich alles so über 300 Kilometer als Ultracycling-Distanz aus. Oder eben, wenn ich über eine Nacht hinweg wach bin und fahre.
Björn, bist du denn auch ein Ultracycler?
Also ich fahre schon gerne lange Distanzen, aber dann, ich würde sagen, ich bleibe eher ein bisschen darunter. Also ich habe noch nichts gemacht, wo ich durch die Nacht fahren musste. Ich habe es dann aber eher so aufgeteilt.
Jenseits der 200 warst du doch auch schon unterwegs, oder? Oder
so ja, um die 200. Aber genau, das war aber alles an einem Stück dann und am Tag.
Und was man dazu ja auch noch sagen muss, was Ultracycling-Distanzen von beispielsweise Etappenrennen, weil du jetzt gesagt hast, aufteilen, Björn, unterscheidet, ist ja dieses, die Uhr läuft die ganze Zeit weiter. Also man startet und die Uhr läuft weiter, bis ich im Ziel bin, auch wenn ich zwischendrin beispielsweise anhalte und schlafe, was ich machen kann. Also man kann die Distanz auch aufteilen auf mehrere Tage, je nachdem, wie das Event ausgelegt ist. Aber die Uhr läuft weiter. So kann ich mich eben auch entscheiden, nicht zu schlafen, dafür mehr Kilometer am Stück zu fahren.
Mhm. Würdest du sagen, dass du mehr Ultracycling-Kilometer in deinem bisherig absolvierten Radleben außerhalb eines Wettkampfs oder innerhalb eines Wettkampfs absolviert hast?
Oh, ich bin schon jemand, der Events braucht und Ziele braucht, um sich für solche Distanzen motivieren zu können. Also, dass ich rein im Training, ohne dass das jetzt nicht mindestens so eine Art Brevet war, also dass ich da mal jenseits der 200 Kilometer, geschweige denn 300 am Stück gefahren bin, ist eigentlich nicht vorgekommen. Also ich bin schon jemand, und wenn es nur ein kleines Event ist, ich muss mich irgendwo anmelden, um das dann durchzuziehen. Mir macht das auch so Spaß, aber es braucht schon diesen Rahmen. Also, dass ich diese Distanzen außerhalb von einem Wettkampf fahre, ist höchst selten.
Also, was mir aber da auf jeden Fall im Kopf geblieben ist, du bist mal ganz alleine hier den Orbit gefahren, den es ja Erfurt gab. Und da dachte ich schon, krass.
Stimmt, gut, dass du sagst. Ja, das war wahrscheinlich so ein bisschen Corona auch geschuldet, weil es war zu einer Zeit, da gab es nicht viele Veranstaltungen. Und diese Orbit-Serie, finde ich, war ein schöner Rahmen, um, naja, man hatte halt eine vorgegebene Strecke und man konnte irgendwie diese einzelnen Orbits fahren. Aber ja, war ja dann doch irgendwie für einen selber, stimmt. Der war auch relativ lang, der war so 190 oder so, ja.
Genau. Und dazu muss man sagen, ich glaube, du hast keine Angst, das Abenteuer da anzunehmen und zu überlegen, ach, was könnte denn hier alles so passieren? Du machst es dann einfach.
Ja, wobei ich glaube, die Leute gehen sehr unterschiedlich an solche Herausforderungen ran. Und ich bin jemand, auch wenn das so, naja, so unvorhersehbar wirkt, ich bin immer gern jemand, ich habe immer für alles Pläne. Und wenn ich dann sowas mache, dann habe ich mir oft vorher diese Strecke in einer Excel-Tabelle in, wo sind die Anstiege, wie lang sind die, wo sind die Verpflegungspunkte, wo habe ich gegebenenfalls Exit-Punkte, wo ist ein Bahnhof, wie lange haben die Supermärkte zwischendrin auf, wo könnte ich gegebenenfalls abkürzen. Also ich habe immer so einen Plan A parat, was so meine Fahrstrategie angeht, was meine Verpflegungsstrategie angeht, was ich alles mitnehme. Und damit fühle ich mich dann immer sehr sicher. Und wenn dann Probleme auftreten, dann kann ich eben diesen Plan adaptieren. Das ist so meine Strategie, damit umzugehen.
Okay.
Aber da seid ihr Ultracycler alle gleich, ne? Ich habe ja, seitdem wir vor 2 Jahren die erste Jürgen Löschner Folge aufgenommen haben, hat sich ja meine Wahrnehmung im alltäglichen Leben verändert, als dass ich in jeder Bushaltestelle einen Radfahrer vermute, der da gerade sich ausruht, und es ist vielleicht Jürgen Löschner. Also ihr geht trotz Excel-Listen und trotz Vorbereitung und der Kenntnis, wie der Wind steht, ja offensichtlich aber doch sehr, sehr, ich weiß, mir fehlt das Adjektiv, sehr unverblümt gleichzeitig und sehr, sehr lebensfroh an diese Geschichten ran. So nach dem Motto, ist noch alles gut gegangen, ne?
Ja, doch, doch. Also ich meine, ich glaube, man braucht eine gewisse Offenheit. Und ja, so eine gewisse Sorglosigkeit im positiven Sinne, von wegen, dass man daran glaubt, es wird schon alles gut gehen. Weil wenn ich nicht daran glauben würde, dann wird es ja auch keinen Spaß machen, loszufahren. Wenn ich weiß, okay, ich fahre los und da kommen nur Probleme auf mich zu.
Ja. Das heißt, man findet dich auch das ein oder andere Mal an der Bushaltestelle schlafen?
Tatsächlich nicht. Ich habe bisher, wie gesagt, nur Veranstaltungen gemacht, die man am Stück fahren konnte. Also wo ich mit meinem Tempo eigentlich eher damit geplant habe, nicht schlafen zu müssen irgendwo draußen. Oder es war die, sagen wir mal, von der Distanz her längsten Veranstaltung, die ich bisher mitgemacht habe, war die Swiss Ultra Cycling Challenge. Zweimal, das sind so um die 1000 Kilometer, zwischen 10.000 und 15.000 Höhenmeter. Auch da gibt es Menschen, die fahren das am Stück. Ich gehöre nicht dazu. Und als ich das erste Mal mit einer guten Fahrradfreundin, der Paula, die hier auch aus Jena kommt, zusammen gemacht habe, haben wir uns gesagt, hey, das ist unser erstes Mal, dass wir so ein Event zusammenfahren als Pair. Wir schlafen nicht in der Bushaltestelle, wir buchen uns Hotels. Da kann man mal duschen, da kann man sich was Frisches anziehen, da schläft man in einem sauberen und ordentlichen Bett und dann fahren wir am nächsten Tag weiter. Ganz einfach, weil wir uns nicht zu vielen Herausforderungen beim ersten Mal gleichzeitig stellen wollten. Von daher,
das ist, glaube ich, sehr vernünftig.
Ja, es gab Momente, da saß auch ich mal eine halbe Stunde in der Bushaltestelle und habe auch mal die Augen zugemacht, aber dann eher, um so einen Regenschauer zu überbrücken oder weil ich gerade Hunger hatte oder so. Aber dass ich bewusst da mich gemütlich 2 Stunden hingelegt habe, das ist noch nicht passiert.
Das muss man, glaube ich, auch wollen.
Ja, ich frage mich, also ja, deswegen, das frage ich mich auch immer. Vielleicht bin ich da auch noch nicht genug Ultrafahrerin, um das so richtig annehmen zu können. Es gibt ja wirklich Leute, die zelebrieren das extrem, da irgendwo im Straßengraben zu liegen und finden das auch irgendwie erholsam. Ich habe es noch nicht so ausprobiert, dass ich sagen könnte, ach ja, alles klar, jetzt bin ich fein damit.
Also das muss ich ja als Ultraläufer aber auch sagen. Ich versuche auch, dieses Liegen im Graben irgendwie zu vermeiden, um mich da auszuruhen. Zumal man dann sowieso von jedem angequatscht wird, geht's dir gut, und man gar keine Ruhe findet. Zumindest ist meine Erfahrung. Also,
kann ich mir gut vorstellen, ja.
Nicht unbedingt erfüllt worden. Bevor wir mal in so ein Rennen einsteigen, da haben wir uns ja ein Bestimmtes rausgesucht. Würde mich noch eins interessieren, Björn und ich haben vor ein paar Monaten eine Folge aufgenommen, da ging es grundsätzlich um Ausdauersporttraining während Schichtdienstarbeiten. Und da bist du ja neben Björn in der Pflege als Ärztin mittendrin in Schichtdiensten. Wie kombinierst du dein Training im Alltag? Oder wie kombinierst du deinen Alltag, deine Arbeit und dein Training, vielleicht sogar besser gesagt?
Ja, ganz spannende Frage. Also ich muss sagen, ich finde es extrem schwer, mir neben der Arbeit, wo ich den ganzen Tag Entscheidungen treffen muss, dann auch noch entscheiden zu müssen, was und wie ich trainiere und wie ich mein Training strukturiere. Deswegen, es gab Phasen, da habe ich überhaupt nicht strukturiert trainiert. Da bestand mein Training aus, ich pendel jeden Tag 7 Kilometer eine Strecke, also knapp 15 insgesamt, zur Arbeit. Und am Wochenende bin ich mal lange Fahrrad gefahren. Und auch damit bin ich in der Regel in der Woche so auf irgendwas zwischen 8 und 10 Stunden Fahrradfahren gekommen. Also jetzt auf jeden Fall nicht nichts. Und als es jetzt aber wieder darum ging, sich spezifischer auf ein Rennen vorzubereiten, auch in der Phase, wo ich besonders viel gearbeitet habe, habe ich mir tatsächlich wieder einen Trainer genommen. Also, was heißt einen Trainer genommen? Es ist ein guter WG-Freund von mir. Wir haben mal zusammen gewohnt. Der hat mich in dieser Phase, als ich ambitionierter Rennen gefahren bin, schon mal trainiert, hat Sport studiert und dadurch passte das ganz gut. Er konnte sich ein bisschen ausprobieren und ich konnte mich ein bisschen ausprobieren. Und es war einfach eine schöne Zusammenarbeit und daran habe ich dann halt mich wieder zurückerinnert, als es jetzt darum ging, sich auf das letzte Event, über das wir auch gleich noch sprechen werden, vorzubereiten. Und habe gesagt, hey, ich will einfach nicht drüber nachdenken müssen. Und es funktioniert hervorragend. Also ich finde, wenn man sich das leisten kann, dann kann ich es nur empfehlen. Bei mir läuft das so, am Ende der Woche spreche ich einmal kurz mit ihm ab, hey, so habe ich Zeit nächste Woche, und dann plant er mir entsprechend mein Training. Und weil wir sehr ein gutes persönliches Verhältnis haben, ist es eben auch so, dass er Rücksicht darauf nimmt, wenn ich sage, hey, da habe ich 3 Nachtdienste, ich kann dir noch nicht sagen, ob ich dann wirklich die Intervalle an dem Tag fahre. Ich versuch's, aber es kann auch sein, dass ich sie auf einen anderen Tag in der Woche schiebe. Und dann sagt er, okay, fein, wir gucken einfach, wie es läuft. Und das funktioniert gerade sehr gut und ich hole aus der wenigen Zeit, die ich habe, würde ich sagen, sehr viel für mich raus. Mich würde an der Stelle mal interessieren, Björn, wie machst denn du das? Du hast da ja, also ich meine, ich arbeite seit 2 Jahren, du arbeitest deutlich länger. Wie ist das bei dir?
Ich habe zwar auch einen guten Freund, der Trainer ist, aber den habe ich da bisher noch nicht für einen eingespannt, aber ich habe.
Dürftest auch, du aber jederzeit, mein Guter.
Ja, ich habe, also dahingegen bin ich auch eher planlos unterwegs. Das könnte bestimmt die Leistung noch hier und da ein bisschen steigern, wenn ich eine Struktur da drin hätte, aber im Moment fahre ich einfach, wenn ich Zeit habe, dann setze ich mich aufs Rad und ja, das ist eher mehr so, um Spaß zu haben, um draußen zu sein und um halt dann Grundlage aufzubauen, wenn es mal irgendwie wieder eine längere Strecke sein sollte, um da nicht abzukrachen.
Kann ich total nachvollziehen. Also ich finde es auch total fein, weil ganz einfach, man braucht keinen Trainingsplan und man braucht auch keinen Trainer. Man kann auch einfach nur Spaß haben am draußen sein. Und wie du sagst, also man entwickelt ja einfach so eine gewisse Basis an Lebenskilometer, auf die man zurückgreifen kann, wenn man dann halt sagt, hey, ich habe irgendwie mal wieder ein Ziel, darauf will ich mich vorbereiten.
Uns trennt ja auch noch, dass ich noch zwei
Stimmt.
zwei Kinder zu Hause da sitzen genau. habe.
Ich dachte schon, du sagst jetzt, und zwei Tage älter bin.
Das vielleicht auch.
So, hier haben wir eine kleine Lücke, aber die füllen wir jetzt einfach. Wir waren dabei stehen geblieben, zwei Kinder noch zu Hause, die dann auch schon mal hier und da hingefahren werden wollen. Der eine spielt Fußball, der muss so ein bisschen mehr durch die Gegend gefahren werden. Aber ich kriege schon sehr viel Zeit, sage ich mal, da bereitgestellt, die ich für mich nehmen darf. Da will ich mich überhaupt nicht beschweren.
Nein, das sind ja dann Herausforderungen, die der Alltag mitbringt, die nochmal darüber hinausgehen von ich gehe arbeiten und ich trainiere und dann habe ich Freizeit. Also ja. Ich kann es mir nicht vorstellen, weil ich nicht in der Situation bin, aber ich stelle es mir anspruchsvoll vor, von daher Chapeau.
Ich bin jetzt ja nicht ganz so tief in der Radszene drin, was die potenziellen Wettkampfmöglichkeiten angeht. Die Trailrunning-Bubble, die explodiert gefühlt in den letzten Monaten, ein, zwei Jahren immer mehr. Ob das gut ist oder nicht, können wir vielleicht in einer anderen Folge nochmal diskutieren. Dieses höher, schneller, weiter, was nach wie vor an den Tag gelegt wird. Aber Fakt ist, dass ich mich eigentlich mittlerweile rund ums Jahr an jedem Wochenende irgendwo in Europa mit einem Trailrunning-Wettkampf bedienen kann und da Spaß haben kann. Frage, Rona, wie sieht es in der Radszene aktuell aus und wonach suchst du deine Wettkämpfe aus?
Ich stecke nicht ganz so tief in der Trailrunning-Szene drin. Ich kann mir aber vorstellen, wie dort die Veranstaltungen explodiert sind. Ich glaube, dass es schwieriger ist, Radrennen zu organisieren, sodass es dort jetzt nicht so eine Vielzahl oder so eine Zunahme an Veranstaltungen gegeben hat. Aber ich glaube, alle wissen es, mit Corona sind zumindest, also ist das Radfahren explodiert und es werden stetig mehr Leute und es wird eine Vielzahl an Angeboten. Also man kann gefühlt an jedem Tag in der Woche an irgendeinem anderen Coffee Ride teilnehmen. Und was die Wettkämpfe angeht, ist es nach wie vor so eine Mischung aus diesen klassischen Lizenzsportrennen, die eben dahingehend sehr exklusiv sind, weil man dafür Mitglied sein muss im Verein und eine Lizenz braucht. Dann gibt es immer mehr große Jedermann-Veranstaltungen, die teilweise eben auch an Profirennen dranhängen, wie bei den Hamburg Cycle Classics oder bei Eschborn Frankfurt. Und dann eben viele sehr unterschiedlich geartete kleine und mittelgroße Events, ob das jetzt Brevets sind, wo es nur darum geht, eine bestimmte Distanz in einem bestimmten Zeitlimit für sich zu absolvieren oder ob das wirklich so klassische Ultra-Cycling im Rennen sind, die dann eben, also für die Leute, die es nicht kennen, die kann man so grob einteilen in Supported und Unsupported Rennen. Also Supported heißt, ich habe ein Team um mich rum, das mich unterstützt, das im Zweifel mit dem Auto hinter einem herfährt. Das Einzige, was man tun muss, ist quasi selbstständig die Kraft auf die Pedale bringen und fahren. Und es wird sich um Verpflegung gekümmert. Man kann im Zweifel in irgendeinem Campervan schlafen, die einem sein Team zur Verfügung stellt. Das ist nicht meins, das mache ich nicht. Das, was ich mache, sind sogenannte Unsupported Rennen. Also heißt im Groben, ich muss eine bestimmte Distanz, eine bestimmte Rennroute bewältigen und darf keine fremde Hilfe nutzen. Das heißt, ich darf mir nur Infrastruktur zu Hilfe nehmen, die der ganzen Welt offen stehen würde. Das heißt, ich kann in Supermärkte gehen, ich kann in Radläden gehen, ich kann in Hotels schlafen, aber ich darf nicht mir von Freunden helfen lassen oder bei meiner Familie übernachten. Und dann gibt es bei diesen Unsupported-Rennen immer noch so eine sogenannte Pair-Kategorie. Also man kann auch durchaus im Team starten. Das habe ich auch zeitweise gemacht, um da einfach so ein bisschen mehr reinzuwachsen, um eben am Anfang dabei nicht alleine zu sein. Und das, wo ich mich jetzt so hinentwickelt habe, sind Unsupported-Ultracycling-Rennen. Und habe jetzt eben die letzten Male das auch versucht, quasi alleine zu absolvieren, um einfach mal zu schauen, hey, was geht denn überhaupt, wie ist das für mich, wenn ich das alleine mache? Und wonach ich meine Rennen auswähle, sind oft sehr praktische Gründe. Also ich habe, sagen wir mal, wenig Zeit. Ich muss eigentlich dieses Rennen und die Fahrt dahin an einem langen Wochenende unterkriegen. Das heißt, alles mit langen Fahrtwegen fällt schon mal raus. Ich habe kein Auto, ich fahre hin und wieder einfach mal mit dem Zug zu solchen Veranstaltungen. Das heißt, es muss mit öffentlichen Verkehrsmitteln bewältigbar sein, dorthin zu kommen. Und dann gucke ich, gefällt mir die Veranstaltung? Also passt mir die Distanz? Habe ich Lust auf die Strecke? ich muss vorher Bock auf eine Veranstaltung haben. Also ich könnte jetzt nicht hunderte Kilometer nur auf großen Schnellstraßen fahren, sondern es muss irgendwie so ein bisschen einfach Spaß machen. Es muss ein bisschen Wald dabei sein, ein bisschen Berge, vielleicht auch eine Gegend, die ich noch nicht kenne, und dann sind das Veranstaltungen, die mir gefallen.
Das ist ja eine wunderbare Überleitung, genau zu dem, zu der Veranstaltung, um die wir jetzt mal genau sprechen wollen, die Peaks and Plains. Habe ich es richtig ausgesprochen?
Ja.
Habe ich ehrlicherweise, aber ich, wie gesagt, bin in der Szene auch relativ wenig drin, erst durch deine Social-Media-Posts mitbekommen, und Björn schickt dir mir zwischendurch immer Informationen, die Runa ist gestartet und Fritz Meinecke auch, und die fahren da von Magdeburg irgendwo in Harz, dachte ich, da wollte ich ja hellhörig, dachte, ja, okay, kenne ich, laufe ich ganz gerne auch mal in der Gegend, aber ja, erzähl mal, was ist das?
Ja, das Peaks and Plains ist ein Rennen, das gibt es noch gar nicht so lange. Und du hast es gerade schon ganz richtig zusammengefasst. Also Startpunkt war eigentlich immer Magdeburg. Dann geht es über mehr oder weniger 100 flache Kilometer bis zum Harz. Dort über diverse Hügel und eigentlich so quasi die höchsten mit dem Rennrad befahrbaren Erhebungen des Harzes in einer wilden Reihenfolge. Und dann fährt man 100 Kilometer flach wieder zurück nach Magdeburg. Und ich hatte das Rennen schon letztes Jahr im Auge, habe mich dann aber nicht so richtig dafür entschieden. Und dieses Jahr hat es aber perfekt gepasst. Und es ist an sich sehr klein und limitiert, was die Startplatzanzahl angeht. Also es sind, glaube ich, nur 120 Leute, die dort einen Startplatz bekommen, was ich sehr sympathisch finde.
Darf ich da kurz?
Es hat aber, ja.
Bewirbst du dich? Ist es ein Lotterieverfahren, um die Plätze zu bekommen? Oder wie hast du die Chance teilzunehmen bei so wenig Plätzen?
Bisher war es First Come, First Serve. Und es gab aber, ich glaube, dieses Mal das erste Mal eine Flinter-Kategorie. Das heißt, klassischerweise sind, wenn es heißt First Come, First Serve und die Plätze sind beliebt, dann sind die Plätze innerhalb von wenigen Minuten vorrangig von Männern ausgebucht. Und das Peaks and Plains hat versucht, da entgegenzuwirken und eine Flinter-Kategorie aufgemacht. Und auch diese war sehr schnell ausgebucht, aber nicht so schnell, dass ich es nicht geschafft hätte, innerhalb der ersten 2 Minuten einen Startplatz zu bekommen. Genau. Also, und das wollen sie jetzt aber zunehmend umstellen, weil der Andrang auf diese Startplätze so enorm groß war, dass sie es jetzt auf einen, ich glaube, entweder eine Lotterie oder ein Bewerbungsverfahren umstellen wollen, genau.
Na, sagen wir mal, also das ist bestimmt ein positiver Punkt, dadurch, dass da ein paar Influencer dabei waren, dass es, also der Bekanntheitsgrad ist auf jeden Fall gestiegen dadurch.
Genau, also das muss man sagen, ich glaube, es gibt nicht viele Ultracycling-Rennen, die so bekannt sind, auch so in der allgemeinen Bevölkerung, und dazu haben Internetbekanntheiten, die da eben jetzt auch schon mehrmals mitgefahren sind, auf jeden Fall beigetragen. Genau.
Okay. Jetzt kenne ich die Gegend, wie gesagt, ganz gut. Da hoch zum Brocken, das sind ja alles keine, also das sind ja normale asphaltierte Straßen, ne, zum großen Teil. Jetzt hast du gerade gesagt, man fährt die am höchsten befahrbaren Erhebungen des Harzes in wilder Reihenfolge. Heißt das, du hast zwischendurch Offroad-Sektionen oder Waldwege zu absolvieren? Oder wie stelle ich mir das vor?
Tatsächlich waren so ungefähr 20 Kilometer Gravel dabei, aber der war mit dem Rennrad fahrbar. Also die wilde Reihenfolge habe ich gesagt, weil das, wenn man sich die Strecke anguckt, dann sieht es wirklich lustig aus. Es geht quasi relativ straight zum Harz hin und dann bildet sich da so ein Netz aus Schleifen und Schlenkern über diese Hügel hinweg, sodass man, also was ich damit sagen will, man fährt nicht den kürzesten Weg durch den Harz, sondern eher den mit den meisten Höhenmetern, so gefühlt. Und manchmal sind Verbindungsstücke dann eben auch auf Gravel, aber wie gesagt fahrbar. Es gab einen gewissen Abschnitt, wo man vielleicht mal 300-400 Meter geschoben hat, weil dann eben die Kombination aus Gravel und irgendwie 15 Steigungsprozenten, nachdem man schon 300 Kilometer in den Beinen hatte, da finde ich es dann auch legitim, mal abzusteigen und kurz zu schieben.
Ja, finde ich auch. Ich bin letztes Jahr ja von Hamburg in Richtung Bayern mit dem Fahrrad gefahren, über ein paar Tage hinweg, bei weitem nicht so ambitioniert wie du, beziehungsweise auch die Teilnehmenden das tun. Und wir sind auch zum Brocken gekommen und haben versucht, da hochzufahren. Die Betonung liegt auf Versuch, es hat in Strömen gegossen, es war eiskalt, es kam Wind von vorne und ich habe die Fahrt nicht bis zum Brocken hoch, sondern nur bis Elend geliebt und gehasst gleichermaßen. Wie sind deine Gefühle während eines, ich glaube 555 Kilometer hatte ich gelesen, ja, Ultracycling-Rennens von Magdeburg über den Harz?
Man muss sagen, also jetzt speziell vor diesem Event, ich habe mich irgendwann da, also quasi ein halbes Jahr, gutes halbes Jahr im Vorhinein angemeldet gehabt und meine Einstellung war schon eigentlich, hey, ich will mal gucken, was so geht, ich will mal versuchen, ambitioniert auch in so einer Frauenkategorie mal unterwegs zu sein und einfach mal zu schauen, wenn ich mich gut vorbereite, wenn ich einen guten Tag habe, wie konkurrenzfähig ich da so bin. Das war eigentlich meine Idee bei der Anmeldung. Und dann hatte ich die schlechteste Vorbereitung, die man sich vorstellen kann. Also ich habe ein halbes Jahr wirklich einfach viel gearbeitet, war immer wieder krank, hatte zwischendrin einen Fahrradsturz, mit auch einer Handverletzung, die mich dazu gezwungen hat, 5 Wochen kein Fahrrad zu fahren. Ich habe wirklich vorher nicht mal mehr dran geglaubt, ob es überhaupt eine gute Idee ist, sich da an den Start zu stellen. Ich hatte nicht mal mehr 2000 Kilometer dieses Jahr, bevor ich mich dort an den Start gestellt habe. Deswegen waren meine Gefühle relativ gemischt. Aber als ich dann gesehen habe, hey, das Wetter wird gut, ich hatte mir irgendwie Urlaub genommen, ich habe dann gedacht, hey, ich mache es jetzt einfach. Und bin da so wirklich einfach nur mit dem Wunsch, ein schönes Wochenende haben zu wollen, hingefahren. Und es so, jeder Druck war eigentlich weg, so in Richtung, hey, mal gucken, wie konkurrenzfähig ich bin. Das war am Anfang überhaupt nicht mehr mein Gedanke, sondern ich hatte in erster Linie Lust auf die Strecke, ich hatte Lust, unterwegs zu sein. Ich war zwar schon öfter im Harz, aber hatte dort viele Anstiege auch noch nicht gesehen. Ich wusste, da ist es super schön, mir gefällt es da. Ich hatte einfach Bock, draußen zu sein. Deswegen, es war eigentlich so eine positive Aufgeregtheit, als ich da an den Start gegangen bin. Ich fahre gerne auch steile Berge hoch. Deswegen, das war gar nicht mal so sehr das, wovor ich da so Respekt hatte, sondern ich hatte erst in erster Linie Lust, das einfach auszuprobieren. Genau.
Jetzt haben wir 555 Kilometer. Wir hatten das ja bei Jürgen schon mal nachgefragt, wir hatten es auch bei Lara nachgefragt, als sie uns vom Rennen Oslo-Bergen war das, ne, berichtete. Oder andersrum, Bergen-Oslo. Auf jeden Fall Norwegen und schön und weit. teilst du dir die Strecke vorher gedanklich ein, in bestimmte Punkte von VP zu VP oder wie gehst du da vor?
Ja, tatsächlich, da kommt wieder meine Excel-Tabelle ins Spiel. Also auch hier hatte ich eine Excel-Tabelle. Und habe mir die Strecke so gedanklich in Abschnitte unterteilt. Also A, weil es sich so natürlich gliedert in eben diese 100 Kilometer relativ flach, dann den bergigen Abschnitt im Harz und dann wieder 100 Kilometer zurück. Dann gliedert es sich so ein bisschen anhand von Tag und Nacht. Also man startet abends, dann kommt man quasi mit dem Beginn der Nacht am Harz an und dort ist dann die letzte Tankstelle und dann fährt man in die Nacht rein und hat quasi bis zum nächsten Morgen keine Möglichkeit, öffentliche Verpflegung wahrzunehmen. Das heißt, das ist ein bisschen eine Herausforderung, die man berücksichtigen muss. Danach hatte ich es mir so ein bisschen eingeteilt, also wo muss ich wann Pause machen, um Verpflegung aufzufüllen. Und dann habe ich es mir so ein bisschen anhand der Höhenmeter eingeteilt, also geguckt, okay, wo sind die langen Anstiege, in welchem Abstand sind die, wo will ich zwischendrin noch mal eine Pause einlegen? Genau, danach hatte ich es mir so gegliedert.
Hat man da Bike-Equipment dabei? Also irgendwelche Rahmentaschen oder Sonstiges? Oder wie stelle ich mir das vor?
Das kommt sehr darauf an, wie minimalistisch man unterwegs ist. Also es gibt Leute, die fahren dort quasi mit vollgestopften Trikottaschen und vielleicht noch einer Oberrohrtasche. Ich bin jemand, ich habe immer irgendwie gefühlt lieber ein bisschen mehr mit, was ich dann nicht brauche, als dass mir dann irgendwas fehlt. Ich hatte so eine kleine Satteltasche, vielleicht so 5 bis 7 Liter, eine Oberrohrtasche und das hatte ich jetzt das erste Mal tatsächlich einen Trinkrucksack, eben weil da dieser lange Abschnitt über die Nacht war, wo man eben nichts einkaufen konnte und auch, also vielleicht gab es irgendwo einen Brunnen, den ich jetzt nicht ausgekundschaftet hatte, aber ich bin davon ausgegangen, ich kann die ganze Nacht kein Wasser auffüllen und es sollte aber trotzdem auch relativ warm werden, sodass ich dann mit einer Trinkblase tatsächlich gefahren bin. Das war so mein Setup und das hat sehr gut funktioniert für mich.
Björn, hast du da Erfahrung in die Richtung? Also du bist ja auch schon einige Mehrtages unterwegs gewesen.
Ich, Also ich gehöre auch eher zu den Leuten, die zu viel mitnehmen und noch ein Sicherheitssetup mit reinpacken. Aber wenn man, ich sag mal so, 4-5 Mal das gemacht hat, dann weiß man schon, was man alles zu Hause lassen kann, was man einfach nur durch die Gegend fährt, was man nicht braucht. Und da wir uns ja hier im Inland befinden, ist ja, ich sag mal, die Hilfe nicht weit weg. Ich glaube, das ist, wenn du Sachen machst, die ins Ausland gehen, dann noch wieder eine andere Hausnummer.
Ja, auf jeden Fall. Also vor allem, was so Reparatur-Setup und so angeht. Also ich hatte nicht viel mehr dabei, als was ich nicht auch irgendwie auf hier so eine 100-Kilometer-Wochenendausfahrt mitnehmen würde. Vielleicht noch ein Schaltauge extra. Aber ansonsten, oder eben weil man eben auch mal auf Gravel unterwegs ist, vielleicht nochmal eine Schraube für eine Pedalplatte, die ich sonst jetzt nicht mitnehmen würde. Aber es waren vor allem Klamotten, weil ich so nicht so richtig einschätzen konnte, okay, regnet es vielleicht. Ja. Erst war kein Regen gemeldet, dann hat es 3 Stunden geschüttet. Also die Regenjacke war auf jeden Fall gut. Ich hatte Beinlinge dabei für den Fall, dass es irgendwie kalt wird, weil man ja durchaus auch auf 1000 Meter hochfährt. Die habe ich am Ende nicht gebraucht. Gut, aber die fährt man dann halt auch mal durch die Gegend.
Jetzt stehen da 120 Leute am Start in Magdeburg. Wahrscheinlich irgendwo in der Stadt, ne, mit einem schönen Ambiente. Wer steht da an der Strecke? Wer ist das? Wie setzt sich die, was ist das für ein Klientel? Sind das Leute, die, bei denen du sagst, boah, ich habe ja wirklich Konkurrenz, oder zieht sich das durch die gesamte Erfahrungspalette an Radrennfahrerinnen oder Fahrern?
Das Peaks and Plains sagt auch selber von sich, dass sie ein Einsteigerrennen sind. Einsteiger in Anführungszeichen. Ja. Sicherlich ist es nichts für jemanden, der noch nie auf dem Fahrrad fährt, aber so Einsteigerin im Sinne von, man interessiert sich fürs Ultracycling, man will das mal ausprobieren und man nutzt sowas vielleicht auch für sein erstes Rennen, was ich ambitioniert finde, aber was nicht unmöglich ist. Was mir am Starterfeld sehr gut gefallen hat, ist, wie gesagt, der Anspruch des Veranstalters gewesen, das Feld divers zu machen. Es waren also vielleicht am Ende nicht ganz 50% Frauen, aber irgendwas um die 40% auf jeden Fall. So die Altersrange, auch alles dabei von bisschen, also irgendwas um die 20 bis hin zu an die 60 auf jeden Fall. So divers wie eine Fahrradbubble, also bei einem teuren Hobby in Deutschland eben sein kann. Aber für die Verhältnisse fand ich, es war eine angenehme Stimmung am Start. Also wie gesagt, es gab dort 3-4 Internetbekanntheiten, die auch wahrgenommen wurden, aber die jetzt dort eben auch keinen übermäßigen Raum eingenommen haben, sondern klar, da hat mal jemand ein Foto gemacht oder mal jemand noch eine Frage extra gestellt, aber das war irgendwie ein ganz netter Rahmen. Man hat sich irgendwie so ein bisschen unterhalten, gab 1-2 Leute, die hatte ich schon auf anderen Veranstaltungen getroffen, dann quatscht man halt mal kurz. Das war an sich eine schöne Stimmung irgendwie und klar, man merkt schon anhand dessen, wenn es dann so kurz bevor es losgeht, wer stellt sich in die erste Reihe, wer stellt sich hinten hin, dass das die Leute da schon mit unterschiedlichen Ambitionen fahren von, hey, ich will gewinnen, auch wenn es nichts zu gewinnen gibt, außer Prestige, bis hin zu, hey, ich will es eigentlich im Zeitlimit schaffen und das ist mein Ziel, mal gucken, ob das geht. Das ist, also da war alles dabei.
Ich muss heute dauernd auf alte Folgen verweisen. Die Folge, die wir mit Jakob Tippelt aufgenommen haben über das Transcontinental Race, auch für mich eine total spannende Folge, weil ich da in eine Welt abgetaucht bin, die ich nur aus einer ZDF-Reportage bisher kannte. Und da ja, glaube ich, auch Diana mitgefahren ist, ne, von der du vorhin gesprochen hattest.
Genau.
Beziehungsweise ja sogar gewonnen hatte, wenn ich es richtig in Erinnerung hatte.
Ja.
Zumindest die Frauenkategorie gewonnen hatte. Und mir ist da in Erinnerung, dass Jakob erzählte, dass während des Rennens sowas wie Windschatten fahren oder sich gegenseitig unterstützen geahndet wurde, so es seitens der Aufpasser, sage ich jetzt mal, mitbekommen wurde. Ist es ähnlich bei den Peaks and Plains, dass du da wirklich so eine strikten Vorgaben und Regularien hast?
Ja, also es ist ein ganz klassisches Unsupported-Rennen. Das heißt, die Strecke ist vorgegeben, man darf keinen Windschatten fahren, außer die Leute, die im Pair starten. Mhm. Und das war so organisiert, man muss natürlich erstmal ein Stückchen aus der Stadt raus. Also die haben dann gesagt, okay, bis 10 Kilometer, also irgendwie, das war so ungefähr Stadtgrenze, wo man sich dann von so einem schmaleren Radweg auf eine größere Straße bewegte. Ab da gilt quasi Windschattenfahrverbot. Das haben die ausgelegt mit, man soll 10 Meter Abstand halten zum Vordermann. oder der Vorderfrau, was die aber gesagt haben, was man machen darf, was auch nicht überall erlaubt ist. Ich glaube, das TCR nimmt das deutlich strenger zum Beispiel, ist, dass sie gesagt haben, hey, ihr dürft nebeneinander fahren, ihr dürft quatschen, ihr dürft euch austauschen, ja. Eben weil wir uns als Einsteigerveranstaltung verstehen und wir da auch so ein bisschen diesen Community-Charakter stärken wollten. Das heißt, das war erlaubt und klar, wenn man aus der Stadt rausfährt, dann sammelt sich's an der Ampel. Natürlich sind es nicht immer genau exakt diese 10 Meter gewesen, aber so wie ich das wahrgenommen habe, wurde diese Regel von den allermeisten Teilnehmenden beachtet und wahrgenommen und respektiert. Und man hat dann immer wieder versucht, diesen Abstand herzustellen, wenn man jetzt nicht nebeneinander gefahren ist, um sich mal auszutauschen.
Ja. Ja, stelle ich mir schon herausfordernd vor. Also gerade für jemanden, der noch nicht großartig erfahren ist im Umgang mit solchen Rennen und vor allen Dingen solchen Regularien, dass dann auch im Rahmen des Adrenalins, was ja gerade an der Startlinie da ist und einen durchaus auch vielleicht etwas schneller unterwegs sein lässt oder das entsprechend alles zu berücksichtigen, was es da an Vorgaben gilt.
Ja, klar, ist natürlich verlockend, weil, also ich meine, Windschatten auf einer flachen Strecke, wo ich 30, 35 km/h fahren kann, ist also natürlich extrem angenehm, sich da einfach an den Hinterrad zu hängen. Aber ich glaube, die Leute, die sich zu solchen Veranstaltungen anmelden, also ich würde mir immer das Regelwerk durchlesen, ich hoffe, andere tun es auch. Und ja, es sind schon auch viele, ungeschriebene Gesetze würde ich gar nicht mal sagen, weil sie stehen schon im Reglement, aber wie strikt sich die Leute daran halten, ist natürlich im Detail oft schwer überprüfbar. Klar, du hast die Tracker und klar, die Organisatoren sind mal da und dort an der Strecke und sehen das dann vielleicht auch, wenn Leute quasi Windschatten fahren würden, aber man ist nicht in jeder einzelnen Situation dabei und die Rennen sind einfach darauf angewiesen, dass sozusagen dieser Spirit im Ultracycling einfach hochgehalten wird. Auch da ist irgendwie Bewegung drin, gibt immer mehr Rennen, wo das jetzt auch zunehmend einreißt, wo es viele auch schon Situationen gab, wo im Nachhinein viel Diskussion darum gab, hey, halten wir uns eigentlich an die Regeln, was sind überhaupt die Regeln, warum wird sich nicht dran gehalten, aber ich muss sagen, beim Peaks and Plains habe ich das als sehr harmonisch empfunden.
Du hattest jetzt eben schon, Hanna, über die flüssige Aufnahme gesprochen. Wie sah denn bei dir die Verpflegung aus, also die Energiegewinnung?
Auch ganz spannend. Auch da bin ich, glaube ich, vielleicht einfach noch nicht tief genug in dieser Szene drin und auch ein Stück weit oft noch Anfängerin. Bisher war meine Strategie häufig so viel wie möglich normale Dinge essen, weil ich bei langen Distanzen oft dann irgendwann keinen Hunger mehr hatte, keine Lust, was zu essen, dann fährt man sich in so ein Loch und dann hangelt man sich irgendwie von Loch zu Loch und es ist sehr anstrengend. Deswegen habe ich bisher oft sowas wie belegte Brötchen gegessen, dann eben auch mal nochmal mehr angehalten, einen Kartoffelsalat aus dem Supermarkt und ich bin jetzt das erste Mal tatsächlich mit flüssigen Kohlenhydraten gefahren. Es klingt irgendwie, es ist nicht so ein Novum, ich habe es das erste Mal gemacht und ich würde sagen, es war, glaube ich, einer der Gründe, warum ich so einen extrem guten Tag hatte, weil ich quasi immer, wenn ich was getrunken habe, habe ich auch eine gewisse Menge an Kalorien zu mir genommen. Ich hatte die mir vorher, auch zum Thema vorbereitet sein, in so kleinen Eistütchen, die man sich in der Drogerie kaufen kann, wo man so Wassereis drin machen kann, portioniert und abgefüllt, sodass ich immer, wenn ich meine Flasche voll gemacht habe, einfach da so ein Eistütchen reinschütten musste. Und das hat hervorragend funktioniert. Ist auch was für mich sehr gut bei Hitze funktioniert, wo ich eben noch weniger Lust habe, was zu essen. Das heißt, ich hatte immer Kohlenhydrate in meinen Flaschen und habe nebenher Riegel und Gels gehabt. Und dann hatte ich so 1-2 fixe Punkte, wo ich gesagt habe, gut, zum Frühstück nach der ersten Nacht, da halte ich auf jeden Fall bei einem Bäcker an, essen Käsebrötchen, trinken Kaffee. Die Zeit nehme ich mir so.
Also flüssige Kohlenhydrate sind für mich auch der Gamechanger auf Ultradistanzen beim Laufen gewesen. Als ich mich endlich dazu durchgerungen habe, regelmäßig damit A zu trainieren, auch den Magen darauf vorzubereiten, die Aufnahme zu trainieren, war das, was die Energiebereitstellung anging, wirklich eine, Das war eine andere Welt, in die ich da eintauchte. Und ich kann jedem, das sage ich auch allen meinen Athletinnen und Athleten, nur dazu raten, sich mit diesem Thema flüssige Carbs auseinanderzusetzen, das auszuprobieren und nicht nur auf Riegel und oder Gele zu setzen. Weil durch diese stetige Aufnahme, und ich glaube, im Fahrradbereich ist das nochmal einfacher und anders machbar, aufgrund des Bewegungsmusters, ist es ist einfach eine tolle Geschichte, die da entwickelt wurde.
Auf jeden Fall. Also ich mache da jetzt auch keine große Wissenschaft draus. Ich habe mir irgendeinen Hersteller, der in irgendwelchen Fahrradpodcasts eben mal erwähnt findet, ausprobiert, hat mir gut geschmeckt. Dann mache ich da eben irgendwie das, was in so ein Eistütchen passte, waren so ungefähr 70 Gramm. Ja. Die kamen dann halt in eine Flasche. Das sind dann halt irgendwie, keine Ahnung, 60 Gramm Kohlenhydrate gewesen. Hat funktioniert.
Reicht für die meisten. Also das, was man landläufig auch mal in den Social-Media-Kanälen hoch und runter hört, oh, ich nehme jetzt 120 Gramm Carbs, ja, Pustekuchen, brauchen die meisten Hobbyathleten und Athletinnen nicht in der Größenordnung.
Genau. Und ich habe da auch jetzt nicht keine große Wissenschaft draus gemacht. Ich hatte dann halt immer diese Flaschen, ich habe versucht, viel zu trinken und halt so jede halbe Stunde irgendwas Kleines zu essen. Ja. Ich bin auch jemand, ich liebe es, Schokolade auf dem Fahrrad zu essen, dafür darf es halt nicht zu heiß sein. Das heißt, das Erste, was ich gemacht habe an dieser Tankstelle, bevor es in die Nacht ging, am Rand des Harzes, war mir eine Tafel Schokolade zu kaufen und die in meiner Oberrocktasche zu platzieren. Die kann man halt auch mal gut wegsnacken. Ja, das, also habe letztens so ein Zitat gelesen, dass es Ultrasportler gibt, die sich ernähren wie Kinder auf dem Kindergeburtstag, und ungefähr so ist es.
Ja, warum machen wir denn alle Ausdauersport, nur um Zucker ohne Ende zu uns zu
nehmen? Genau. Genau.
Wie lange hast du faktisch gebraucht? Wie lange fährt man um 555 Kilometern mit 7300 Höhenmetern zu absolvieren?
Oh, ich weiß die Zielzeit gar nicht mehr ganz genau. Ich glaube, es waren am Ende 27 Stunden. 27 Stunden quasi ab Start, und ich hatte eine Pausenzeit von ungefähr 2 Stunden.
Das war dann sozusagen die reine Auffüllung.
Genau. Ja, also das war auch einer meiner Ziele vorab, dass ich so gesagt habe, hey, ich versuche meine Pausenzeit zu minimieren in dem Rahmen, wie ich das kann. Es gibt Leute, die haben Stoppzeiten von einer halben Stunde auf diese Distanz. Aber für mich waren diese 2 Stunden schon ein enormer Fortschritt, und ich habe wirklich, ich habe einfach versucht, irgendwie so diese Energie hochzuhalten, so im Kopf die Anspannung hochzuhalten, und mir immer, wenn ich angehalten habe, ist auch so ein Learning für mich, immer wenn man anhält und vom Fahrrad absteigt, dann nicht nur aus einem Grund, sondern dann versuche ich immer verschiedene Dinge zu verbinden. Also zum Beispiel die Toilettenpause damit zu verbinden, dass ich mir eh die Jacke anziehen will oder dass ich sowieso die Flaschen auffüllen will, dass ich so quasi die Stoppzeit so gering wie möglich halte. Und das hat auch ganz gut geklappt, genau.
Und hast du die meiste Zeit sozusagen dann nur mit dir und deinen Gedanken verbracht, oder hat es zwischendurch auch schon mal den einen oder anderen, der dich angerufen hat, mit dem du da ein bisschen kommunizieren konntest?
Ich mache das eigentlich sehr gerne, mich vorher zum Telefonieren zu verabreden. Und also ich habe immer so Musik, auf die ich mich freue, teilweise auch Podcast-Folgen. Ich habe jetzt da zum Beispiel gar keine Podcasts gehört, aber ich habe viel und lange telefoniert. Das ist ein Vorteil im Schichtdienst, und wenn man Freunde und Arbeitskollegen hat im Schichtdienst, die werden dann eben auch mal um 12 Uhr nachts fertig mit ihrer Schicht und können einen dann anrufen, wenn sie selber auf dem Fahrrad auf dem Heimweg sitzen. Also da hatte ich ein sehr schönes Telefonat mit einem guten Arbeitskollegen. Habe mit meinem Partner telefoniert, und auch in die Nacht hinein gab es einen anderen Teilnehmenden, den ich in so einem längeren Anstieg aufgefahren hatte, und dann haben wir bestimmt eine Stunde gequatscht und sind dann immer wieder so umeinander rumgefahren, und immer wenn man sich wieder begegnet ist, dann hat man halt wieder gequatscht. Das war so eine gute Mischung. Ich bin aber auch dieses Mal relativ viel Zeit einfach nur allein, ohne Musik, ohne irgendwas gefahren, und das kann ich sonst nicht so gut, aber da habe ich es irgendwie sehr genossen. Also ja.
Hast du dann so eine Open-Ear-Kopfhörer? Oder ganz normale?
Tatsächlich nicht, ganz frevelhaft. Ich habe hier so diese ganz billigen In-Ear-Kopfhörer, und den zur Straße abgewandten habe ich dann immer im Ohr, und den anderen habe ich nicht drin. Genau.
Ich muss gerade die ganze Zeit über deine Pausenzeit nachdenken, denn ich bin noch nie 27 Stunden am Stück Fahrrad gefahren. aber ich bin 26 Stunden gelaufen und habe gerade nebenbei auf Strava mal nachgeschaut und meine Standzeit oder Pausenzeit betraf genau eine Stunde 46 Minuten. Also es ist fast identisch zu dem, was du gerade gesagt hast.
Ja, siehst du mal.
Das ist, ja, finde ich irgendwie gut. Das
ja,
sich. Das ist egal, ob man auf dem Rad sitzt oder in Laufschuhen steckt, offensichtlich. Das ist hochspannend. Ich weiß ja nicht, was ich daraus ableite, aber ich finde es interessant.
Ich glaube auch, ich müsste darüber nachdenken, wie ich das jetzt finden würde, 26 Stunden zu laufen und nur 2 Stunden Pause zu machen. Denkst du mich wieder so an die 100-Kilometer-Wanderung denken, aber ich muss sagen, also muss man sicher, ist nochmal ein eigenes Thema, da Parallelen zu ziehen, glaube ich, zwischen Ultracycling und Ultrarunning.
Ja, das wäre wirklich eine eigene Folge wert, weil ich, das ist eine gute Frage. Ich hab 100 Meilen in der Zeit absolviert, aber nee, man kann das, kann ich mir schlecht vorstellen. Also ich halte es für, ich glaube, selbst beim Laufen musst du ja die ganze Zeit konzentriert sein, je nachdem, welche Untergründe du zu bewältigen hast. Aber ich stelle mir die Konzentrationsaufwendigkeit und Notwendigkeit vor allem auf dem Rad für 27 Stunden auch im Moment Vielfaches höher vor, weil einfach die Folgen unter Umständen schwerwiegender sind, was passiert, wenn die Konzentration nachlässt.
Boah. Weiß ich gar nicht. Ich kann da schon auch einfach gut bei abschalten. Klar, man braucht immer so beide Augen auf der Straße und irgendwie auch die Ohren so im Verkehr, der so von hinten kommt. Aber was ich zum Beispiel am Laufen deutlich herausfordernder fände, wäre diese permanente Belastung. Weil ich schon sagen würde, die Intensität des Laufens ist ja eine andere als beim Fahrradfahren. Beim Fahrradfahren kann ich bergab rollen. Ich kann, wenn ich bremse, dann bin ich so langsam, dass ich irgendwie gleichzeitig parallel in meiner Tasche wühlen kann oder aus der Flasche trinken oder so. Während beim Laufen, du musst ja, also wenn es quasi nicht belastend sein soll, dann musst du stehen bleiben. Ja. Aber beim Fahrradfahren, dann kann ich halt auch in der Ebene mal rollen. Deswegen, ich finde es echt einen schwierigen Vergleich und ich finde es eine, also wenn du jetzt so diese Parallele ziehst zu diesem 26 Stunden Laufen, finde ich eine sehr respektable Pausenzeit. Also auf jeden Fall.
Das wollte ich damit gar nicht in die Waagschale werfen. Ich find's nur hochinteressant, weil ich das Ganze grob im Kopf hatte, dass es die auch so bei knapp 2 Stunden lag, was das für eine Parallele ergibt. Das ist schon bemerkenswert. Und ich denke die ganze Zeit drüber nach, als ich da nachts Richtung Brocken hochgefahren bin im Oktober. Also nachts, es war dunkel halt, ne? Aber es war relativ früh dunkel im Oktober schon. Und mich an die Straße da aus Wernigerode hoch zum Brocken erinnere, mich haben unfassbar die Autos aufgeregt, weil die teilweise aufgrund mangelnden Platzes, teilweise auch aus Rücksichtslosigkeit so eng an einem vorbeigefahren sind, dass diese Tatsache bei einem 27-Stunden-Wettkampf, den du da absolviert hast, die kann ich noch gar nicht richtig greifen. Was macht das mit einem? Schaltest du da ab im Kopf? Sagst du, ich weiß, welche Herausforderungen, vielleicht auch Gefahren bestehen können? Oder hast du einfach auch Glück gehabt, dass alle Leute ganz rücksichtsvoll waren?
War, also ich weiß, dass es für viele Leute ein Thema ist, so fahren im Straßenverkehr und da irgendwie auch Sorge oder so Beklemmungsgefühl, wenn man überholt wird. Ich habe das irgendwie nicht so sehr. Vielleicht bin ich da auch abgehärtet durchs Rennenfahren. Ich sage immer, wenn man irgendwie mal in Tschechien in irgend so einem Nachwuchsrennen auf so einer Rollerbahn, die so 1,50 Meter breit ist, eine Stunde lang im Kreis gefahren ist, in so einem Feld von 80 Fahrerinnen, dann bekommt man ein ganz anderes Gefühl für so Nähe zu anderen Menschen auf dem Fahrrad und so. Also ich würde sagen, da bin ich so ein bisschen abgehärtet einfach, dass mich das nicht so stört. Und das war für mich tatsächlich aber auch ein Grund, aus diesem klassischen Rennsport wegzugehen, weil auf der Straße am Ende, wenn so im Harz, du kennst das ja, da ist nicht viel Verkehr. Also klar, mit jedem Auto, was mich überholt, kann potenziell was passieren. Aber die Risikosituationen sind ja wirklich am Ende wenige. Man hat ein helles Licht, man hat eine Warnweste an. Klar, es kann immer was passieren, aber ich meine, als angehende Unfallchirurgin sage ich immer, die meisten Unfälle passieren im Haushalt. So.
Ich bin nicht deine eigene Patientin, du wirst es alles gut, ja.
Genau.
Weißt du, wenn ich fahre, meine meisten Radkilometer habe ich immer mit meinen guten Freunden, entweder Björn oder Robert, verbracht und Stefan. Das heißt, ich konnte mich immer hinter einem der drei verstecken. Das war immer mein großer Vorteil, weil die waren eh alle besser als ich. Und demzufolge hatte ich dann wenig Angst. Aber die haben alle auf mich aufgepasst. Björn, du hattest einen Aspekt noch mit reingebracht ins Vorgespräch, den ich gerne noch mal besprechen möchte, und zwar dieser Switch vom Paarfahren oder Teamfahren hin zur Solistin auf solch langen Strecken. Vielleicht kannst du und auch du, Björn, nochmal eure Eindrücke geben, was es heißt, als Solistin im Radrennen unterwegs zu sein.
Also ich bin sehr gerne im Pair gefahren, wie gesagt, mit meiner guten Freundin Paula. Hab das auch schon ein zweites Mal dann noch bei der Swiss Ultra Cycling Challenge zusammen mit meinem Partner versucht. Und ich schätze im Paarfahren, dass man immer jemanden hat, der so ein ausgleichendes Moment gibt. Also man kann Verantwortung teilen, man kann Entscheidungen besprechen, man kann so Vor- und Nachteile einfach im Team abwägen. Das macht einen stärker, man kann sich gegenseitig helfen, man kann sich gegenseitig aus Tiefs raushelfen. Aber wesentlicher Nachteil, man muss eben auch Rücksicht nehmen. Und es fordert einem teilweise in einer Situation, wo man selber schon nicht am Limit ist, aber wo man einfach wenig Ressourcen hat, fordert einem das teilweise viel ab, dann eben noch Rücksicht zu nehmen auf eine andere Person. Das, ich finde, das muss gut klappen, da muss man gut eingespielt sein, damit man da am Ende guten Mutes rausgeht. Und deswegen sind in vielen solcher Rennen die Pairs, selbst wenn sie zusammen und Windschatten fahren können, oft langsamer als die Solisten, weil die Solisten quasi sich nur auf sich selber verlassen müssen und alle Entscheidungen quasi egoistisch treffen können. Und es bringt neue Chancen raus mit sich. Ich glaube, man kann da seine eigenen Ambitionen besser entwickeln, wenn man sagt, hey, ich will mal wissen, was ich wirklich alleine leisten kann. Aber es bringt eben auch mehr Verantwortung für eigene potenzielle Fehlentscheidungen mit sich. Also wenn man dann irgendwas entscheidet, dann stellt man fest, Mist, war irgendwie blöd. Dann kann man jetzt nicht sagen, ah, okay, wir haben es irgendwie zusammen so entschieden, weil Situation war halt so, sondern es kam dann halt nur auf einen selber an. Und das, ich weiß gar nicht, was ich schöner finde oder besser finde. Es hat beides seine Reize.
Dem würde ich so zustimmen, weil wenn du zu zweit fährst und der eine hat eine Panne, vielleicht auch 5 Stück hintereinander, dann bist du halt in der Zeit auch am Stehen und nicht am Fahren. Und wenn du allein unterwegs bist, ja, dann, wenn du eine Panne hast, ja, dann ist das dein Problem, aber du kannst halt da deine Geschwindigkeit, dein Vorhaben umsetzen und musst nicht auf jemand anders warten oder darauf eingehen. Wie gesagt, mit den Hochs und Tiefs, das kann man ja vorher, das kann den Tag vorher noch alles super sein und dann wacht der eine morgens auf und denkt sich, ach ne, eigentlich ist heute überhaupt nicht nach Radfahren, aber dann fährt man doch zusammen los und fährt vielleicht schon langsamer an, als man selber könnte. Ja, das kann einen dann seine eigene Strategie voll zunichte machen.
Genau, ich glaube auch, es muss gut abgestimmt sein, dass man sich gut kennt gegenseitig, da irgendwie einen ähnlichen Anspruch auch hat. Nicht der eine sagt, hey, ich will hier irgendwie auf Sieg fahren und der andere findet es schon herausfordernd, das überhaupt zu schaffen. Ich glaube, da muss man sich einfach sehr gut abstimmen. Auch so Kleinigkeiten wie Pausenstrategien, also Paula und ich, wir hatten am Anfang uns mal so eine Regel aufgestellt, so, es war immer ganz liebevoll, so alle 50 Kilometer Pipi-Pause und alle 100 Kilometer eine große Pause. Und so fahren wir immer noch, wenn wir zusammenfahren. Das ist einfach so in uns drin, dass wir so uns so nach 50 Kilometern fragen, und wollen wir kurz anhalten? Ah, nee, gut, fahren wir weiter, alles klar, 100 Kilometer, kommt die nächste Pause. Sowas, diese Kleinigkeiten, dass man dann eben nicht zunehmend genervter davon wird, dass der andere gefühlt ständig anhält oder immer irgendein Wehwehchen hat. Das sind dann so die Kleinigkeiten, die einen verrückt machen können, wenn man zusammenfährt. Und gleichzeitig kann man sich eben sehr gut auch aus einem Tief, wo man sich selber vielleicht nicht raus hätte ziehen können, raushelfen lassen durch einen Partner.
Das ist eine gute Sache. Das mache ich, wenn ich selbst die Strecke plane oder jemand anders macht, dann sage ich, guck dir das vorher an, wo kann man Pause machen, und setz die einfach fest. damit jeder von uns beiden weiß, da ist eine Möglichkeit, da können wir anhalten oder da fahren wir weiter.
Ja, ich kann mich auch erinnern, beim Transalpine Run, das Erste, was man lernen musste, gleichzeitig pinkeln zu können. Ansonsten kostet es unnötig Zeit, wenn man immer unterschiedlich anhalten muss. Aber das taktet sich ja alles ein. Ich habe gerade noch mal bei uns auf den Zettel geguckt und Björn, du hast ein Stichwort aufgeschrieben, das nennt sich wilde Storys rund um Runa. Anekdoten, nächtliche Begegnungen. Was hat es denn damit auf sich?
Ich habe beim Peaks and Plains so ein bisschen drüber nachgedacht und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin nach wie vor also wirklich so happy damit, wie gut ich durch speziell dieses Rennen gekommen bin. Ich hätte es vorher nie gedacht. Ich habe die dürftige Vorbereitung erwähnt, sodass es in diesem Rennen speziell eigentlich gar nicht mal so, naja, so diese klassischen Fail-Anführungszeichen-Momente so gab. Einen Moment hatte ich, aber auch da wieder, wie gesagt, Plan A haben und dann eben adaptieren können. Eigentlich habe ich immer eine sehr gute Strategie, was so meine Lichtsituation angeht. Weil ganz ehrlich, wenn es dunkel ist, dann braucht man ein gutes Licht. Und ich habe auch ein gutes Licht. Und das hat auch einen guten Akku. Aber irgendwie hat dieser Akku dann doch mehr, als ich erwartet hätte, unter diesem 3 Stunden Regen, der dann quasi nach dieser ersten Pause am Rand des Harzes, wo ich eben meine Verpflegung aufgefüllt hatte für die Nacht, da setzte dieser Regen ein. Also war teilweise auch fast ein Gewitter. Und ich kam da ganz gut mit meiner Lampe hin und habe die aber auch so ein bisschen, naja, leichtsinnig eingesetzt, dann eben doch mal nicht gedimmt berghoch, wo sie eben nicht hätte so hell sein müssen. Und dann stellte ich so fest, Mist, ich habe jetzt hier noch irgendwas zwischen 10% und 20% Akku und es ist aber noch 3-4 Stunden dunkel. Und das hätte also wirklich ein Problem werden können, aber wie gesagt, Vorbereitung ist alles. Ich hatte mir in so einem Geistesblitzmoment so eine wirklich kleine, billige, 50 Gramm schwere Kopflampe, die ich sonst zum Laufen habe, mitgenommen. Wirklich nur so mit diesem Hintergedanken, ach, lass mal doch was sein. Oder du weißt ja nie. Genau, so ungefähr. Und ich war so dankbar, dass ich das gemacht hatte. Die habe ich mir dann auf meinen Helm gefrickelt und habe dann immer so gewechselt zwischen den Resten meines hellen Lichtes und dieser kleinen Lampe. Und es ging genau auf. Und wirklich, also ich hatte echt Glück. Ich habe wirklich damit gerechnet, dass ich in die zweite Nacht reinfahre. Ich habe nie gedacht, dass ich so schnell sein würde. Also ich habe in, sagen wir mal, guten Rechnungen mit irgendwas zwischen 30 und 32 Stunden gerechnet, aber bin auch durchaus davon ausgegangen, dass ich 35 Stunden brauche. Und ich bin dann wirklich, um auf diese Lichtgeschichte zurückzukommen, ich bin mit dem schönsten Sonnenuntergang zurück in Magdeburg eingefahren. Ich brauchte keine zweite Nacht irgendein Licht, sodass das genau aufging. Das war so, ja, da hatte ich mal kurz Herzklopfen, als ich da mitten im Finsterwald im Harz stand und mir so dachte, Mist, jetzt wird's dunkel. Genau.
Ja, das ist so der Albtraum eines jeden Ausdauersportlers, der durch die Nacht muss. Ja, was passiert, wenn die Lampe abraucht und der Akku nicht mehr will? Ja. Das, ja, lieber genau. Robert, sei gegrüßt, erinnere dich bitte an die erste Etappe. Wir fuhren auch deutlich länger, als wir wollten im Dunkeln und demzufolge sagte ich dann auch, du Robert, meine Lampe hat noch genau einen Strich und es waren noch 60 Kilometer bis Celle. Ja. Und er sagt, keine Angst, nimm meine Stirnlampe, meine hat noch, oh, auch keinen Strich mehr. Und dann sind wir auch im ich weiß bis heute nicht, wie wir das eigentlich gemacht haben, mit 200 Lumen hochgegriffen, im Notfallmodus dieser Lampen durchs dunkle Regen-Herbstwetter gefahren. Und wahrscheinlich bei weitem nicht so schnell wie ihr.
Ja, und also was so jetzt noch so Anekdoten aus dem Rennen sind, also ganz ehrlich, wie gesagt, ich hatte ein wunderbares Wochenende, war auch dem geschuldet, dass mein Partner mitgekommen ist und klar, der darf mich nicht aktiv in so einem Rennen unterstützen, aber ich wusste, er ist halt einfach dabei, der hat sich auch ein schönes Mountainbike-Wochenende im Harz gemacht und hat dann halt früh so geguckt, okay, wo ist sie denn? Und dann ist er mal tatsächlich früh auch auf einen Gipfel mitgefahren und es ist einfach schön, wenn man dann da oben ankommt und einfach ein bekanntes Gesicht sieht, mal kurz abklatschen kann und dann weiterfährt. Das ist einfach schön so zum Beispiel. Und klar, das ist auch eine gewisse Form von Support, die in so einem Rennen sicherlich einfach mitfährt. Aber mir hat es echt einfach was gegeben, dass ich wusste, okay, hey, der kommt ein, zwei Mal vorbei, der hat auch ein schönes Wochenende und freut sich am Ende tierisch, wenn ich ins Ziel ankomme, genau. Das war noch sowas. Und ansonsten tatsächlich die Renndynamik an sich. Also wie gesagt, ich bin ja so ein bisschen eingestiegen mit, ich hatte keine Ambitionen und ich dachte, ich fahre einfach mal los. Naja, und dann hat mich natürlich trotzdem der Ehrgeiz gepackt und schon, ich habe das gemerkt auf den ersten 10 Kilometern nach Magdeburg raus. Ich habe mich natürlich umgeschaut. Wo sind so die anderen Frauen? Wer ist das so? Dann quatscht man mal. Und dann merkt man so, hey, ich fahre jetzt schon gerade ganz schön schnell. Na, gucken. Und ich habe aber nie auf den Tracker geschaut, bis irgendwie in die Nacht rein, bis zum ersten Verpflegungspunkt. Und habe es dann aber doch mal gemacht und habe dann so gesehen, oh krass, bin ja gerade Zweite. Und da ging tatsächlich so ein bisschen so dieses innere Gedankenspiel so los. Naja, klar, du fährst für den Spaß, aber hey, Podium wäre doch cool. Und wir waren aber tatsächlich alle immer so nah zusammen in diesem Frauenfeld. Also die erste Frau, wirklich großer Respekt, die war immer so eine halbe Stunde vor mir. Das hätte ich auch, ich hätte nicht gewusst, wann ich das hätte reinfahren sollen. Die war super stark unterwegs. Aber alles zwischen Platz 2 und 5 war danach so dicht. Also wir waren nie länger als eine halbe Stunde auseinander, wir vier. Und das war immer so, dass man sich so um die Nase rumgefahren ist. Also da hält die eine an, da fährt die nächste vorbei. Dann fährt man mal ein Stück zusammen, quatscht ein bisschen. Und das hat mich dann schon auch ein Stück weit angetrieben und für mich so ein bisschen diese Anspannung hochgehalten. Und immer wenn ich dann so dachte, ach komm, setz dich mal 5 Minuten in den Graben, iss mal irgendwie ein Stück Kuchen und dann fährst du weiter und dann guckst du nebenher auf den Tracker und denkst dir, ja, boah, nee, ich muss jetzt wieder aufs Fahrrad. Ich will ja irgendwie aufs Podium fahren. Und das war Teil des Rennens für mich tatsächlich auch.
Dann wollen wir jetzt alle wissen, wie ist es geendet?
Ja, ich bin tatsächlich Dritte geworden. Es war super knapp, wirklich bis zur letzten Minute. Wir sind dann, wie gesagt, die erste war weit enteilt. Dann die zweite hatte mich auf den letzten 70 Kilometern tatsächlich nochmal überholt. Ich bin dann 9 Minuten nach ihr reingefahren. Und die Viertplatzierte war dann 3 Minuten hinter mir und das auf eine Distanz von 555 Kilometern. Also wir haben uns da wirklich, und es ist absolut wohlwollend gemeint, wir haben uns da einen schönen Wettkampf geliefert. Es hat absolut Spaß gemacht. Ich habe es, wie gesagt, vorher nach dieser Vorbereitung nie mir träumen können, dass ich da konkurrenzfähig bin. Und ich hatte einfach einen absoluten Sahnetag und das hat dem Ganzen so ein bisschen das i-Tüpfelchen aufgesetzt, dass ich einfach mal so gucken konnte, hey, was macht das mit mir, auch mal so ein Rennen ambitioniert zu fahren? Genau.
Also das war doch ein Glückwunsch.
Dankeschön.
Also man könnte sagen, es ist eine schöne, runde Sache dann nachher gewesen, trotz der anfänglichen.
Absolut. Also wie gesagt, ich bin nach wie vor absolut ausgesöhnt mit diesem Wochenende. Und natürlich, sobald man dann im Ziel ist, ihr kennt das wahrscheinlich auch, denkt man sich so, oh, was ist das Nächste? Ich habe Bock, wieder irgendwo zu starten. Aber ich muss sagen, ich habe nach wie vor noch keine Antwort auf diese Frage, obwohl es jetzt auch schon wieder ein paar Monate her ist, weil es so cool war, dass ich zum Beispiel, glaube ich, arge Probleme damit hätte, dort nochmal an den Start zu gehen, ja. Weil ihr kennt das bestimmt auch. Ich finde zumindest, es ist viel leichter, was zum ersten Mal zu machen, da so ein bisschen als Underdog und ich habe das ja noch nie gemacht, dran zu gehen, statt zu sagen, hey, das letzte Mal war es so gut.
Da kommt die Drittplatzierte.
Genau, jetzt, ja, und selbst wenn das keinen interessiert, aber man selber macht, oder ich mache mir da schon so ein bisschen so, hey, da muss doch jetzt noch mehr gehen. Und deswegen wüsste ich gar nicht, ob ich den Mut hätte, mich da nochmal an den Start zu stellen, diese gleichen ewig steilen Anstiege nochmal zu machen. Und dann mit dem Druck, in Anführungszeichen, da besser performen zu müssen.
Das kann ich nachvollziehen. Eine andere Frage. Was bekommt man als Drittplatzierte? Weil ich muss gestern nochmal auf Demi Wollering zu sprechen kommen. Ja, wir haben dieses wunderbare Finale gesehen, inklusive der Siegerehrung. Und meine liebe Frau hat sich so aufgeregt, weil sie dachte, wie kann man dieser tollen Frau, die neben den anderen eine so tolle Tour de France abgeliefert hat, so eine hässliche Schale als Pokal am Ende geben? So eine Süßigkeitenschale. Warte einmal, was kriegt man denn in Magdeburg?
Nix, Ruhm und Ehre. Das ist das Schöne an diesen Ultracycling-Veranstaltungen. Also es geht in der Regel um die goldene Ananas. Klar, es ist immer so ein bisschen Prestige dabei, das muss man, glaube ich, schon sagen. Also wie gesagt, es geht eigentlich um nix. Trotzdem, die Leute, die das ambitioniert fahren, die schielen schon so auf Top 10, Top 5, Podium, wie auch immer. Am Ende gab es ein nettes Foto und einen Schnack mit dem Veranstalter und nochmal irgendwie nette Gespräche mit den anderen Frauen, die da eben ums Podium gefahren sind, und das war's. Und das finde ich aber auch völlig fein, weil, also, ich mache das zum Spaß, ich mache das, um selber rauszufinden, was kann ich und was macht mir Freude auf dem Fahrrad, wo sind meine Grenzen, und nicht
für so eine hässliche
um
Schale,
irgendwas
ne?
zu gewinnen. Ja, also klar sind Pokale schön, hier stehen auch ein paar im Regal, aber ob ich dann jetzt da irgendwie, nee, ist, also ich finde.
Thomas, ich habe mal ein bisschen auf die Uhr geguckt, also wir könnten bestimmt noch ganz schön lange hier über das Thema sprechen.
Echt.
Ich hätte noch eine Frage, hast du denn dann als nächstes vielleicht irgendwie so als Ziel Race Across Germany, weil ist mit dem Zug, glaube ich, gut erreichbar, der Start?
Tatsächlich finde ich, also diese Rennen bewegten sich auch in einem ähnlichen Kosmos, weil Teilnehmende, die beim Peaks and Plains teilgenommen haben, die eben auch, wie gesagt, relativ bekannt sind, dann auch teilweise beim Race Across Germany teilnehmen und so weiter. Ich weiß nicht, ich sehe das so als Prozess und ich will mich, was die Distanzen und die Rennen angeht, auch nicht überfordern. Weil es, wie gesagt, ich mache das in erster Linie, weil es mir Spaß macht und weil ich dann aber auch, ich will an so einem Wochenende nicht mit zu viel Druck fahren müssen, weil das ist mein Urlaub. Im Zweifel habe ich viele, viele Arbeitsstunden hinter mir und es muss auch irgendwie entspannt sein und ich muss an einem Montag wieder in viele, viele Arbeitsstunden starten, sodass ich da schon immer gucken muss, wie haushalte ich mit meinen Energiereserven, wie plane ich das mir so, dass ich wirklich auch Lust drauf habe. Und klar, also Jakob ist ein guter Bekannter von mir. Ich finde sowas wie das TCR unheimlich inspirierend und aber ich will da gar nicht von träumen, weil ich gefühlt liegen da noch so viele Steps für mich dazwischen. Ich bin jetzt 550 Kilometer gefahren, ich bin auch schon mal 1000 Kilometer über mehrere Tage verteilt gefahren in so einem Rennen. Das nächste wäre für mich wahrscheinlich eine Distanz, die noch mal ein bisschen weiter ist, die aber durchaus auch ohne Schlaf fahrbar wäre. Also ich habe jetzt schon mal geguckt. Natürlich guckt man sowas wie, weiß ich nicht, Race Across East Germany fände ich, glaube ich, ganz cool. Mhm. Das Start irgendwie bei der kürzeren Strecke in Stendal, Ziel auf dem Fichtelberg im Erzgebirge. Ich liebe das Erzgebirge. Ich hätte da Lust hinzufahren. Das wäre sowas. Was sicherlich auch vom Konzept her zu mir passen würde, wäre sowas wie Mittelgebirgsklassik, ist die Distanz wiederum ein bisschen weiter. Das sind so die nächsten Steps, an die ich so denke. Aber auch da, wie gesagt, ich mache oft nicht mehr als ein, zwei solcher Veranstaltungen im Jahr, weil ich genau weiß, hey, ich will mich so drauf vorbereiten, dass ich weiß, ich habe da Spaß und ist es nicht mit so diesem Druck verbunden, vorher ewig viel trainieren zu müssen.
Das sind doch schöne Ziele. Und ich finde es genau richtig, dich da nicht unter Druck setzen zu lassen und auf diesen inneren Drang nach, was ist das Nächste, vielleicht ein bisschen den Zaum zu halten und da nicht sich treiben zu lassen von der eigenen Ambition. Ja.
Und um die Sache rund zu machen, das Nächste ist was ganz anderes. Das Nächste ist in 2 Wochen zur Abwechslung und passend zum Podcast-Thema ein Trailrun. 22 Kilometer, 1000 Höhenmeter in Norwegen. Als Highlight unseres Urlaubs. Yes. Also wir gehen 2 Wochen wandern und am letzten Wochenende im Urlaub laufen wir zusammen diesen Lauf und da ist wirklich ganz ohne Ziel, einfach nur Landschaft genießen, ein bisschen draußen sein. genau.
Du siehst mich entzückt. Ich wünsche ganz, ganz
viel. Ja, das glaube ich, dass ich dir damit eine Freude machen konnte.
Wie heißt der Lauf? Weißt du das?
Das ist der Obdal-Fjell-Marathon. Das ist also mini kleiner Ort im weitesten Sinne in Mittelnorwegen. Passt da einfach gut. Wir haben tatsächlich unseren Urlaub danach ausgesucht, wo wir zusammen einen schönen Landschaftslauf machen können, auf den wir Lust haben. Und wir werden 2 Wochen wandern und dann in Obdal enden, mit Start in Lillehammer, 200 Kilometer so, über die Berge, und dann dort nochmal mal wieder laufen gehen. Genau.
Das schreit nach dem nächsten Wanderpodcast, Björn. Da haben wir die nächste.
Ja, wenn ich auch was wirklich gerne mache, und da kann Björn, glaube ich, auch einiges zu beitragen. Also bei den 100-Kilometer-Wanderungen hatten wir auch schon einige nächtliche Begegnungen. Also bei einem Wanderpodcast komme ich gerne wieder.
Ja, würde ich sagen, ich schreibe mal auf die Liste drauf. Definitiv. Ich bin ja auch die ganze Zeit noch da dran, dass Thomas auch mal mitkommt.
Ich hab schon gelaufen.
Ja, gelaufen. Aber wandern ist ja nochmal anders.
Okay, das stimmt, ja.
Eine mobile Podcast-Aufnahme von der 100-Kilometer-Wanderung, wäre ich sowas von motiviert.
Okay. Ja, machen wir. Ob jetzt nächstes Jahr, weiß ich noch nicht, weil ich habe mich gerade für einen 160-Kilometer-Lauf angemeldet, der genau zu dem Zeitraum stattfindet. Und eine kleine Übung haben wir letztes Jahr bei der 100-Kilometer-Wanderung, wir uns ja schon absolviert. Ja, genau. Da haben wir zumindest Teile aufgenommen, auch wenn ich da ziemlich einen Quatsch erzählt habe. Okay. Hört euch gerne die Folge nochmal an, die nächste Verweis. Ja, schauen wir wirklich auf die Zeit. Ganz, ganz lieben Dank, Runa, dass du dir die Zeit genommen hast. Und uns diese interessanten und sehr emotionalen Einblicke gewährt hast.
Sehr gerne. Es hat mir großen Spaß gemacht.
Ja, mir auch.
Und Björn, nehmen wir uns jetzt so weit aus dem Fenster zu sagen, es dauert jetzt keine weitere 3 Monate, bis die nächste Folge kommt.
Ja, das können wir, glaube ich, machen.
Versprechen wir uns.
Ja,
in diesem Sinne.
Kein Druck, gell?
Ich grüße in die Heimat nach Jena. Und wir schicken alle Zuhörenden jetzt auf den Trail, ne?
Ja.
In welcher Form auch immer.
Thomas, willst du den abschließenden Satz sagen?
Jetzt hätte ich fast gesagt, ich habe den fast vergessen.
Ja, ich merk's.
Fang du an, Björn.
Okay. Dann alle lieben Zuhörer jetzt abschalten und run on trails.
Macht's gut. Tschüssi.
Tschüss. Ciao, ciao.
Run on Trails, der Outdoor-Podcast mit Björn und Thomas.